Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Verena Schwarzinger.
Mein heutiger Gast im Oberösterreich ungefiltert Podcast ist Sarah Pfaffeneder, Lehrerin und erfolgreiche Buchautorin. Wir sprechen über den Feminismus, Literatur im Allgemeinen und deren Einfluss und über Privates. Frau Pfaffeneder, herzlich willkommen.
Ich freue mich total, dass ich heute da sein darf.
Eins vorweg, gehen wir zum kommunikativen Du über?
Ja, total gern.
Das freut mich. Bist du eine waschechte Oberösterreicherin?
Oh ja, definitiv.
Das heißt, du bist geboren wo?
In Linz, tatsächlich.
Wie war deine Kindheit? Wie bist du aufgewachsen?
Ich bin in Gallnerkirchen aufgewachsen und es war wunderschön dort. Also es hat ganz, ganz viele junge Familien gegeben. Ich habe total viele Freunde und Freundinnen gehabt. Man natürlich dann die schönsten und besten für mich ausgesucht, die ich noch immer habe tatsächlich. Die alte Gallinger Gang gibt's nach wie vor. Tatsächlich haben wir uns natürlich auch anders entwickelt und ein bisschen auseinander entwickelt, je nach Beruf und Werdegang. Aber tatsächlich, seit wir Mütter geworden, haben wir die Kontakte wieder aufgenommen und uns wieder neu verbunden.
Welche Ausbildung hast du genossen?
Ich habe tatsächlich auch in der Volksschule angefangen in Gallnerkirchen, habe dann eine neue Mittelschule besucht, die Sporthauptschule genannt worden ist damals. Ich war aber immer total unsportlich, also das ist erst im Erwachsenenalter gekommen, war also in einer Regelklasse, nicht bei den Sportskanonen. Und war dann in der HBLA, damals hat es nur HBLA geheißen, in der HLW im Auhof und habe dort die BHS besucht und dort auch maturiert. Genau. Anschließend war ich ein Jahr im Ausland, in England, habe dort Au-pair gemacht und danach in Salzburg studiert, Deutsch und Englisch auf Lehramt.
Warum Salzburg?
Salzburg habe ich ausgesucht, weil es in Linz damals nicht gegangen ist. Da hat es ja dieses Cluster noch nicht gegeben aus Linz und Salzburg. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann muss es Salzburg sein oder Wien. Und von Wien tatsächlich hat mir damals ein Professor abgeraten, weil es sehr anonym und groß war. Damals wahrscheinlich ist es immer noch so. Und mir geraten, nach Salzburg zu gehen. Genau, und deswegen ist es Salzburg dann geworden und ich habe es geliebt. Also es ist wirklich wunderschön dort gewesen zu studieren. Auch wenn man natürlich am Anfang mit Scheuklappen durch die Stadt hetzt von Vorlesung zu Vorlesung und erst später dann gemerkt habe, wo ich denn da an wunderschönen alten Fresken zum Beispiel jeden Tag vorbeigelaufen bin.
Wo startest du dann deine Lehrerinnenkarriere? Wo waren deine ersten Schulen?
Ich habe tatsächlich immer an derselben Schule unterrichtet. Also ich war nach der Uni-Ausbildung direkt im Unterrichtspraktikum, das ja jetzt da ein bisschen anders abläuft, bin dazugeteilt worden zu der Schule, an der ich jetzt bin, am Aloysianum. Und tatsächlich ist dann eine Kollegin von mir schwanger gewesen und ich habe dann gleich einen KV übernommen. Also ich bin da dann mit 24 sofort losstarten können. Genau, und dann bin ich dort geblieben.
Ein KV, nur für uns, die sich nicht auskennen.
Entschuldigung, Fachjargon, Klassenvorständin. Bin ich gleich geworden, genau, nach einem halben Jahr. Und es war natürlich ein ganz großes Vertrauen und hat sich aber gelohnt, weil das wirklich gut funktioniert hat.
Als Lehrerin für Englisch und Deutsch kannst du gut schreiben, bist sprachgewandt. War dies auch der Grund für deine Autorinnenkarriere?
Tatsächlich wollte ich immer drei Dinge machen. Ich wollte immer mit Kindern arbeiten. Also schon, ich wollte mal Säuglingsschwester werden und dann haben wir gedacht, nein, ich werde doch Lehrerin oder ich mache dieses und jenes. Ich wollte immer irgendwie mit Kindern arbeiten, weil die einfach unsere Zukunft sind und man einfach so viel bewegen kann und man voneinander so arg viel lernt. Und ich wollte aber auch immer schreiben und am liebsten wäre ich auch noch Pathologin geworden. Das finden immer alle sehr strange. Deswegen habe ich dann angefangen, Deutsch und Biologie zu studieren. Pathologin, warum? Weil mich der menschliche Körper fasziniert. Also ich finde es total spannend, welche Aufgabe die Organe haben. Und ich hätte aber nicht Ärztin werden können, weil ich zu viel Angst gehabt hätte, dass ich irgendwie, wenn mehr schade wahrscheinlich. Ich hätte es, glaube ich, nicht auskönnen. So ein dickes Fell hätte ich nicht in der Branche. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, wenn dann schon wer tot ist, dann kann ich einen mehr kaputt machen und hätte es trotzdem mal anschauen können. Dann wird natürlich naheliegen, dass ich irgendwie Krimi-Autorin wäre oder irgendwie so Thriller-mäßig unterwegs bin, aber in die Richtung hat es mich dann nie verschlagen. Ich habe einen Biologielehrer geheiratet, also die Informationen habe ich dann trotzdem alle.
Also zwei von drei ist einmal erledigt, können wir Hackerl machen. Dein erstes Buch ist ein feministischer Jugendroman.
Das musst du uns jetzt ein bisschen erklären. Erstens, wie ist der Titel und um was geht's? Und wie kann ein Jugendroman feministisch sein?
Tatsächlich würde ich ihn gar nicht als feministischen Jugendroman bezeichnen, obwohl er das natürlich subtil auch ist, weil er heißt Soy and Beans, und also wie die Sojabohne quasi, so heißen die zwei ProtagonistInnen. Soy ist das Mädchen, Beans ist der Bursch. Und es geht halt sehr viel ums Mädchen sein, Frau werden, sich entwickeln. Vordergründig ist es eine Liebesgeschichte oder eine Pseudo-Liebesgeschichte, denn es geht ein bisschen anders aus als gedacht oder als alle immer glauben. Die zwei lernen sich übers Internet kennen, weil sie einfach dieselben Bücher lesen und rezensieren. Und hintergründig geht es aber hauptsächlich um dieses, wer bin ich, ums Teenager-Sein. Es geht darum, wie ist mein Körper, wie anders ist er als andere Körper, bin ich weniger weiblich, weil mein Körper noch nicht entwickelt ist oder weil ich meine Periode noch nicht habe. Das wollte ich einfach thematisieren, und deswegen ist es auch natürlich subtil feministisch, weil es natürlich ein Female Gaze ist, das bedeutet aus der weiblichen Sicht schreibend.
Wie lange hast du denn an deinem Erstlingswerk geschrieben?
13 Tage.
13 Tage?
13 Tage. Da war Corona. Und tatsächlich war es so, dass wir Spielplatz gelebt haben, mein Sohn und ich. Ich war da gerade in Karenz. Und wir waren am Vormittag immer draußen auf dem Spielplatz, wo niemand sonst war, weil natürlich alle entweder krank waren oder arbeiten waren oder in der Schule waren. Und da habe ich in meinem Kopf geplottet, während ich Sand gespült habe mit ihm. Dann hat er Mittag sehr lang geschlafen, und dann habe ich mittags immer geschrieben. Nachmittag war selbes Programm, Spielplatz. Und am Abend habe ich dann das gelesen, was ich geschrieben habe, und am nächsten Tag einfach weitergemacht. Und dann war es fertig. Ich glaube, es waren 14 Tage minus einen, weil da bin ich geimpft worden. Da habe ich nicht geschrieben.
Wahnsinn. Weil normalerweise ist es doch ein längerer Weg überhaupt beim ersten Werk, bis es dann geschrieben ist. Und
absolut. Aber ich glaube, das ist mein Stil, weil ich muss da drinnen bleiben in diesem Sog. Ich beschreibe das oft so wie Menschen, die sehr sportlich sind und einfach laufen müssen, damit der Druck sie abbaut, oder Fußball spielen gehen oder vielleicht am Computer zocken. Es hat ja jeder Mensch irgendwie so eine Leidenschaft, irgendwas, womit man den Alltag irgendwie los wird. Und bei mir ist das Schreiben. Und wenn dieser so kommt, dann kann ich ja nichts anderes machen. Also da nervt es mich dann eher, wenn ich stundenlang Sand spielen muss, weil ich möchte wirklich in die Tasten hauen. Und deswegen ist es so schnell gegangen. Ich habe ja schon mehrere Romanprojekte gehabt oder angefangen, während der Uni zum Beispiel. Bloß war es da so, dass ich mich so schnell weiterentwickelt habe. Und wenn dann eine intensive Prüfungsphase war, und dann habe ich halt 2-3 Monate später wieder mir meinen Text angeschaut, war ich selber schon so viel weiterentwickelt, dass das nicht mehr zu mir passt hat. Und ich glaube, da in dieser kurzen Zeit kann man sich nicht so arg viel weiterentwickeln, und da hat es einfach gepasst.
Du warst im Tunnel.
Da war ich im Tunnel, ja, absolut.
Jetzt kam dein zweites Buch heraus. Wir sind eine Frau, heißt das. Um was geht's?
Es ist ähnlich vom Stil wie der Jugendroman tatsächlich, inhaltlich natürlich ganz anders, aber es gibt wieder eine vordergründige und eine hintergründige Story. Die vordergründige lässt sich zusammenfassen in 1-2 Sätzen oder sogar in einem. Es geht um eine Frau, die einen Knoten in ihrer Brust entdeckt und den Weg vom ersten Ertasten über verschiedene Termine bis hin zur Diagnose am Schluss, ob sie denn krank ist oder nicht, wäre die vordergründige Handlung. Hintergründig geht es eher darum, dass diese Frau sich eben selbst wieder kennenlernen muss und alles das reflektiert, was sie eben schon an Herausforderungen zu bewältigen hatte. Und deswegen ist diese Frau nicht einer wahren Frau nachempfunden, die ist komplett fiktiv und die vereint ganz, ganz viele Themen, die eben Frauen betreffen. Und deswegen hoffe ich, dass es auf der ganzen Welt keine einzige Frau gibt, die das alles durchmachen muss. Diese Frau in Wir sind eine Frau bleibt namenlos, auch deswegen, weil sie eben dem Kollektiv Frau entspricht. Also sie verbindet uns alle. Deswegen hat die ja keinen Namen.
Wie siehst du denn die Frau in unserer Gesellschaft? Wie schaut es da in Österreich aus?
Danke für den Zusatz Österreich, denn mir ist ganz, ganz wichtig, dass Feminismus was Weltweites ist und das nicht nur jetzt auf mich sich bezieht oder auf die Frauen in Linz oder Oberösterreich oder Österreich, sondern das ist eine weltweite Sache, die man angehen muss, weil Gleichberechtigung uns einfach alle angeht. Ich persönlich bin natürlich in einer bevorzugten Situation als weiße Frau in einem reichen Land. Also man kann ja nicht sagen, mir geht's schlecht, aber die Sache ist, Gleichberechtigt sind wir nach wie vor nicht. Frauen werden teils anders bezahlt, wir werden anders angeschaut, es werden andere Dinge erwartet. Und ich denke mal, dass das was ist, was man ruhig aufbrechen kann. An sich denke ich, dass viele Frauen in Österreich ein gutes Standing haben, besonders in der Bildungsschicht. Aber wir sehen auch tagtäglich, dass ganz, ganz viele Frauen eben zu kämpfen haben und dieses Ungleichgewicht wirklich auch am eigenen Leib und Leben spüren. Nicht umsonst hören wir ständig, dass es Femizide gibt und es darf einfach nicht mehr sein. Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, in der das Alltag und Usus ist. Und deswegen gibt es noch viel Arbeit. Auch wenn wir schon fortschrittlich sind, angekommen sind wir schon lange, also noch lange nicht.
Warum setzt du dich dafür ein? Was gibt dir den Antrieb?
Mir gibt den Antrieb, dass ich es für meine eigenen Kinder und auch für meine Schulkinder, wie ich sie auch bezeichne, ich möchte es einfach besser für die haben. Ich möchte nicht, dass Mädchen wie auch Burschen, es ist auch so wichtig, dass Feminismus ja nicht nur für Frauen ist. Feminismus bedeutet der Weg hin zur Gleichberechtigung und man nimmt niemanden dadurch was weg, man begradigt nur ein bisschen. Und ich möchte, dass Mädchen und Burschen die gleichen Chancen haben und einfach selbst ihr Ich finden können, gerade diese jungen Menschen, ohne die Klischees und ohne diese Rollenbilder aufwachsen müssen. Natürlich suchen wir uns unsere Rollenbilder auch aus, aber ganz, ganz viel ist auch anerzogen und sozialisiert. Und da genau hinzuschauen, kann das aufbrechen. Und dazu möchte ich beitragen, diese Sichtbarkeit zu erhöhen. Auch für das, was Frauen und junge Mädchen tagtäglich machen und ungesehen machen, weil es einfach so selbstverständlich geworden ist. Und ich glaube, das ist das große Ziel von Wir sind eine Frau, von diesem Roman, Sichtbarkeit zu schaffen.
Jetzt besagen aktuelle Studien, dass die jungen Männer der Gen Z sagen, sie wollen ihre Frauen zu Hause bei Familie und Kindern. Wie stehst du denn dann dazu, wenn solche Ergebnisse rauskommen?
Also ich habe da dann als erstes gelesen, dass man sich immer auch anschauen muss, wer denn gefragt worden ist. Also man darf so Statistiken nicht immer sofort für bare Münze nehmen. Aber wir gehen mal davon aus, dass das fundiert ist und dass das passt. Schockiert mich natürlich und verwundert mich tatsächlich. Aber ich glaube, dass immer in Zeiten des Umbruchs man sich so ein Back to the Roots wünscht. Dieses früher war alles besser oder früher hat es funktioniert. Aber wir leben halt nicht mehr im Früher oder im Damals. Und deswegen versuche ich gerade auch, junge Burschen aufzuklären oder zu zeigen, wie denn ihr Verhalten wirkt. Und es spricht absolut nichts gegen ein klassisches Rollenbild, wenn denn alle Beteiligten das so haben. Das ist ja so, nur weil man feministisch denkt, bedeutet das ja nicht, dass das jetzt schlecht ist, wenn man gern zu Hause bleiben möchte bei den Kindern. Boah, ja, ein Echterl. Und dann wollte ich wieder mehr. Aber dass ich die Entscheidungsfreiheit habe, ich glaube, das ist ja ein Grundrecht. Und das darf einfach niemandem genommen werden.
Was würdest du als die größte Errungenschaft des Feminismus bezeichnen?
Das Wahlrecht, würde ich wahrscheinlich spontan sagen. Genau. Und da kommt es auch immer aufs Wording drauf an, denn tatsächlich haben es jetzt zwar die Frauen natürlich erkämpft, aber Männer haben es ihnen dann gegeben. Also das hat natürlich auch viel, viel Überzeugungskraft gekostet. Wenn man sich die Geschichte anschaut, war es natürlich so, dass früher, ganz früher nur Männer haben wählen dürfen, was natürlich mit der Geschichte zusammenhängt. Ganz früher waren es nur reiche Männer und dann sind es halt andere auch waren. Und dann hat es eben die Suffragetten gegeben in England, die dann sie eben eingesetzt haben.
Wird man abgestempelt, wenn man sich als Feministin outet?
Ich glaube schon, dass man abgestempelt wird, aber es gibt ja auch ein gutes Abstempeln. Das heißt, wenn ich das in der Bubble sage, also da, wo ich Gleichgesinnte finde, dann ist es auch total verbindend. Absolut. Also ich denke mal, abstempeln ist natürlich negativ konnotiert. Allerdings ist es halt einfach auch nicht wirklich ein Outing, sondern es ist einfach, was ich bin und was ich repräsentieren mag. Und ich glaube nicht, dass man abgestempelt wird. Vielleicht gibt es manche Vorurteile, aber mit denen kann man ja aufräumen. Also ich denke mal, wenn man ins Gespräch kommt, wenn wer offen ist, ich glaube, Offenheit ist die Lösung zu allem. Einfach mal zuhorchen, einfach mal schauen und sich die Seite anhören, auch wenn es einem oder einer vielleicht gar nicht gefällt. Das war ja damals dasselbe Aufschrei mit dem Veganismus. Also solange man nur informiert und nicht missioniert und sagt, ich muss euch jetzt alle bekehren, dann passiert ja auch nichts. Und ich glaube, ins Gespräch zu kommen, das ist das große Ziel, das A und O, damit wir auch als Gesellschaft wieder mehr zusammenwachsen und nicht so getrennt werden.
Dein Buch, dein Roman ist ja auch perfekt dafür geeignet, um ins Gespräch zu kommen. Du hast jetzt bei der Leipziger Buchmesse einen Auftritt gehabt, warst da unter Gleichgesinnten. Wie war da so das Feedback auf dein Buch?
Das war sehr schön. Die Sache ist aber natürlich auch, dass wahrscheinlich dann auch Gleichgesinnte eben angezogen werden von dem Titel. Und es war dann schon sehr, sehr schön nach der Lesung, gerade wenn dann ganz junge Frauen zu mir gekommen sind und dann gesagt haben, Sarah, danke, dass du dieses Buch geschrieben hast. Es ist dann sehr, sehr schön, wenn man das Gefühl hat, man kann was zurückgeben oder man kann was teilen. Und das war wirklich total schön. Oder wenn natürlich wer sehr Unterschrift holt, Autogramm, dann gibt mir das dieses Autorinnengefühl, das man ja so im Alltag gar nicht wirklich hat.
Du bist noch sehr jung, bist Mama, Ehefrau, Lehrerin, Buchautorin. Hast du noch Zeit für Hobbys?
Schreiben ist mein Hobby, würde ich sagen. Also das ist so dieser Teil meiner Persönlichkeit, die ich tatsächlich nur für mich mache. Die suche ich immer für mich aus und die lebe ja nur für mich. Und natürlich ist es auch ein Teil oder zum Teil ein Beruf oder ist es zu einem Beruf geworden. Aber es werden ja nicht alle Texte, die ich schreibe, veröffentlicht, weil ich die vielleicht nur für mich schreibe oder die nur in meinem Kopf existieren und vielleicht irgendwann raus dürfen oder die fertig geschrieben sind und ich mir aber denke, na, das entspricht mir nicht mehr ganz. Das ist was ich tatsächlich nur für mich mache und ich ziehe da ganz, ganz viel Kraft daraus.
Lernst du aktuell etwas Neues?
Ob ich gerade aktuell was Neues lerne? Ich glaube, ich lerne jeden Tag und zwar mit meinen SchülerInnen Jugendsprache. Wir schreiben nächste Woche eine Schularbeit über Textanalyse und wir haben heute die ganzen Stilmittel wiederholt und das habe ich heute probiert anhand der Jugendsprache. Und es war wirklich lustig. Also man kann es auch ein bisschen aufpeppen, die verstaubten Themen. Und dann merken sie auch total, wir benutzen das tagtäglich. Es gibt halt einfach einen Begriff dafür. Und das ist lustig. Also ich versuche immer da in Verbindung zu bleiben. Du hast zwar gesagt, ich bin noch jung, aber für 10-Jährige oder 12-Jährige bin ich das überhaupt gar nicht mehr. Und da passieren aber dann oft ganz lustige Dinge. Zum Beispiel, wenn ich den Konjunktiv oder den Imperativ, was Grammatikalisches, erkläre anhand von Star Wars. Der Imperativ und der Imperator zum Beispiel. Oder wir machen verschachtelte Sätze und sagen, ja, jetzt kommen wieder Yoda-Sätze. Und dann fragen sie mich halt so, wieso kennen Sie Star Wars? Sie sind doch viel zu alt. Und dann erkläre ich ihnen erst, dass das sogar vor meiner Zeit war. Und das macht es einfach verbindend. Also es ist schön. Ich glaube, dadurch lerne ich auch ganz, ganz viel von ihnen.
Hast du Vorbilder?
Ja, definitiv. Meine Mama ist mein Vorbild. Meine Oma war ein ganz, ganz großes Vorbild, weil die schon ein bisschen so außerhalb ihrer Generation schon gelebt hat. Die hat ganz, ganz viele Ziele gehabt, die es verfolgt hat, war extrem gebildet und hat sich für so viele Dinge eingesetzt und hat sich zu einem Chefposten im Kindergarten hinaufgearbeitet. Und ich habe sie immer wahnsinnig stark empfunden. Genau, sie ist definitiv mein Vorbild.
Das sind starke Frauen. Was glaubst du, wird die Oma sagen, wenn sie hört, dass im Sommer erst ein Gesetz für den Gender Pay Gap beschlossen wird, dass es ein Gesetz braucht, dass 40% Aufsichtsrätinnen in Unternehmen sein müssen, würde sie dann sagen, ja, weit habt ihr es gebracht oder warum ist es nur immer so, dass Frauen ein bisschen so Gesetze brauchen, Vorgaben brauchen, damit sie präsent sind?
Sie wird mal sagen, es kommt zu spät, aber es ist da. Und sie wird mal sagen, und aus diesem Grund dürfen wir nicht stehen bleiben, denn wenn wir stehen bleiben, dann gehen wir zurück. Und ich glaube, das ist auch ganz was Wichtiges, was wir immer beachten müssen, dass man einfach weiter schaut. Man muss das ja nicht immer alles als Kampf sehen, sondern als Gespräch, als Basis, als Gesellschaft. Und da denke ich mir, wäre sie definitiv dabei. Ich glaube, meine Oma wäre sogar nicht die mit auf eine Demonstration gegangen wäre. Obwohl sie jetzt nicht irgendwie hardcore feministisch war. Sie hat das einfach gelebt, Beruf und Familie zu vereinbaren. Oder auch Dinge auszuprobieren, die ihr vielleicht nicht zugesagt haben, aber offen zu sein. Und das rechne ich ihr ganz hoch an.
Wie lange müssen wir deiner Meinung nach den Internationalen Weltfrauentag noch feiern? Du hast ja das angesprochen, was Frauen und Mädchen und junge Frauen auch leisten, dass man nicht sieht.
Ich denke mal, dass der für immer gern bleiben darf. Und selbst wenn alles erreicht ist, und ich glaube, Equal Payment und so weiter ist ja erst in 134 Jahren oder so weit, braucht man dennoch, um uns einfach zu erinnern, was denn schon alles passiert ist in den ganzen Jahrhunderten davor. Und dieser Tag ist einfach auch für Sichtbarkeit da. Weil ich Autorin bin oder auch Autorin bin, geht es auch ganz viel um literarisches Denken. Zum Beispiel die Mary Shelley, die Frankenstein geschrieben hat, der ist immer das abgesprochen worden, weil eine Frau kann ja so nicht schreiben. Oder erst jetzt kommt raus, dass ganz berühmte Gedichte zum Beispiel von einer oberösterreichischen Dichterin im Mittelalter geschrieben worden sind. Und das ist ja ewig lang her. Im Mittelalter war 500 bis 1500 circa. Und erst jetzt sieht man, oh, da gibt es ja Hinweise darauf, dass sie das war. Und das ist so wichtig, eben zu zeigen, Frauen waren immer da, schreibende Frauen waren immer da. Aber man hat sie ihnen oft geklaut oder eben nicht zugesprochen. Und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, da eben die Finger drauf zu setzen. Das mache ich ja in meinem Unterricht so tatsächlich.
Woran glaubst du?
Ich glaube ganz fest dran, dass wir durch Offenheit und genaues Hinschauen uns immer in die richtige Richtung entwickeln können. Und dass es wichtig ist, dass man nicht nur auf die ganz lauten Stimmen hört, sondern auch auf die, die vielleicht ein bisschen leiser sind. Denn ich drücke das immer so aus, auch viele leise Stimmen machen dann vielleicht einen riesigen Chor, der dann vielleicht auch laute Stimme, die vielleicht laut brüllt, übertönen können durch einen richtigen Inhalt.
Hast du ein Lebensmotto?
Ich habe nicht wirklich ein Lebensmotto, nein, aber ich habe einen Lieblingssatz aus meinem Buch und der lautet, wir sind Atlantinnen, also wie der Atlas, der eben die Welt auf sich trägt und da sprechen die zwei Freundinnen miteinander und der einen, die eben erkrankt, die fühlt sie einfach durch, also sie hat da einen starken Tag gehabt und ihre Freundin sagt dann, wir sind Atlantinnen und wenn wir gemeinsam das ein bisschen tragen, dann wird es für uns alle ein bisschen einfacher. Vielleicht ist das mein Lebensmotto.
Mit welchem Promi oder mit welcher Persönlichkeit, ob schon verstorben oder noch am Leben, würdest du gerne einen Kaffee trinken gehen?
Ich würde wahnsinnig gern mit der Sophie von La Roche einen Kaffee trinken gehen. Das ist eine Frau, die in der Zeit der, man nennt es die Empfindsamkeit oder Sturm und Drang, ist den meisten ein Begriff, die den allerersten deutschen Frauenroman geschrieben hat. Natürlich war sie beschützt von den Männern, die sie da irgendwie gefördert haben, sonst wäre es unsichtbar gewesen. Aber mit ihr würde ich mich gerne austauschen, wie das denn war, in so einer Männerdomäne sie irgendwie durchzukämpfen.
Wie schaut's mit Social Media aus? Fluch oder Segen?
Ich glaube beides und man muss sehr vorsichtig damit umgehen. Für mich tatsächlich war das so, als ich Soy & Beans rausgebracht habe ich mich angemeldet auf Social Media, nachdem ich ewig lang gar nicht mehr dabei gewesen bin, mich sofort wieder abgemeldet, weil ich gespürt habe, das ist nichts für mich. Bin da überfordert mit diesen ganzen Bildern und Rollen. Hab's dann bei Wir sind eine Frau wieder gemacht und bin aber nur in der Buchbubble tatsächlich unterwegs oder hauptsächlich. Und das hilft dann extrem beim Connecten oder zum Herausfinden, wo es zum Beispiel Wettbewerbe gibt oder genau, wo es Lesungen gibt, Angebote. Und da ist die Vernetzung natürlich extrem hilfreich.
Jetzt haben wir die KI in aller Munde. Hat man da als Autorin ein bisschen die Sorge, dass man dann vielleicht eh ersetzt wird, dass die KI das nächste Buch schon schreibt?
Ich bin nicht sicher. KI reproduziert ja hauptsächlich. Was ich an der KI ganz, ganz furchtbar finde, ist, wenn halt Menschen das mit den Büchern füttern, und andere, die sich dann raussaugen können und die KI dann wirklich lernt. Ich habe mal mitgemacht beim Wettbewerb, die nachträglich tatsächlich unsere Texte, also den Vertrag geändert haben und die Texte dann an die KI verfüttern wollte. Und da bin ich dann ausgestiegen. Also ich habe dann gesagt, ich mache das nicht, habe dann zahlen müssen, dass das nicht passiert. Also dass die Bücher dann auch von der Website genommen werden oder die Texte, weil ich das einfach nicht wollte. Ich glaube nicht, dass KI uns ersetzen kann, weil es gerade bei meinem Schreiben so spontan und emotional passiert, dass ich das am Computer noch nicht zutraue. Was die Zukunft bringt, werden wir sehen. Aber ich hoffe natürlich, dass Menschen weiterhin lesen und wirklich Originale auch lesen möchten und kein Einheitsbrei.
Zum Abschluss, Sarah, was wünschst du dir beruflich wie privat für deine Zukunft?
Für mein Buch würde ich mir wünschen, dass es einfach ganz viele Menschen erreicht und Frauen wie auch Männern vielleicht eine Freundin ist, die man gerade nicht da hat. Denn sehr häufig ist es einfach so, dass man in einer Situation kommt und niemanden hat, den oder die man fragen kann. Und in dem Buch wird so viel angesprochen. Mir ist es ja selber so gegangen, dass ich in einer Situation war und ich habe niemanden gehabt, mit der ich mich hätte unterhalten können. Und deswegen war es mir so wichtig, viele Themen anzuschneiden in diesem Buch, damit man einfach auch Antworten bekommt. Und wenn was schwarz auf weiß abgedruckt ist, macht es einfach ein bisschen wahrer und nahbarer. Und privat würde ich mir wünschen, dass ich für meine Kinder ein Vorbild bin, das gut genug ist, sodass sie einfach zu freien und wertvollen Menschen werden. Ich glaube, das ist als Mama mein größtes Ziel, dass sie ihr Ich so gut wie möglich ausleben können und einfach happy sind. Ich glaube, das ist mir mein größtes Anliegen.
Sarah Pfaffineder, danke für das Interview und alles Gute.
Vielen Dank.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.